Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir bei Vollkontakt. Ich muss dazu sagen, es gibt wenige Menschen, zu denen ich aufschaue. Wenn, dann sind es immer so kleine Dinge, wo ich mir was rauspicke und sage, ja, das kann ich mir als Vorbild nehmen. Aber es gibt tatsächlich einen Held meiner Jugend. Und den habe ich heute an der anderen Seite von meinem Mikrofon, nämlich Sven Hannawald. Schön, dass du da bist.
Freut mich. Ist das wirklich so? Das rührt mich natürlich ein bisschen.
Ja, tatsächlich ist es so. Ich war ein riesengroßer Skisprung-Fan. Ich war immer, wenn ihr gelaufen seid, mit ihr meine ich Martin Schmidt und du, ihr wart ja die goldene Generation hier in Deutschland. Ihr habt ja die Massen gefesselt vor den Fernsehern. Dann war ich auch davor gesessen. Ich war auch live dabei. Das ist schon nochmal eine ganz andere Atmosphäre im Stadion. Neujahrspringen in Garmisch, das ist natürlich auch nochmal ganz speziell und ist sicherlich auch für dich ein ganz spezieller Ort. Wie würdest du dich für jemanden beschreiben, der jünger ist und keine Ahnung hat, wer du bist? Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Du bist die Allgemeinbildung.
Oh, wie würde ich mich beschreiben? Es ist ja immer ein bisschen schwierig, aus sich herauszugehen, ne? Weil man dann immer denkt, man selber ist normal und alle anderen haben so ein bisschen ihre Eigenheiten. Deswegen, es hat sich mittlerweile auch zu mir rumgesprochen, dass auch ich Eigenheiten habe. Wenn man mich jetzt auf der Straße trifft, wie würde ich mich beschreiben? Ja, es könnte sein, dass man mir anmerkt, dass ich vielleicht ein bisschen in meiner Welt bin, dass ich vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen Gedanken verloren bin. Hin und wieder habe ich schon mal gehört, dass man mich nicht oder sich nicht traut, mich anzusprechen. Da weiß ich aber jetzt nicht, ob ich zu ernst rüberkomme. Hin und wieder in Fernsehbildern sehe ich es auch, dass ich jetzt auch speziell, wenn man jetzt Corona-bedingt war, mir ja auch eine lange Zeit im Studio mit der ARD. Und wenn ich dann so einen Nachgang, so Bilder sehe, denke ich so, okay, Hannawald, hättest du ja eigentlich mal ein bisschen freundlicher gucken können. Also es kann schon sein, dass wenn ich mal in meiner Welt so ein bisschen bin und mich gerade was beschäftigt, dass ich dann ernst darüber komme, aber ansonsten bin ich dann wirklich als Ossi natürlich für die breite Masse. Ich setze mich nie oder stelle mich nie in den Vordergrund, versuche da immer irgendwo Lösungen zu finden, dass immer eine gute Stimmung ist und dass wir gemeinsam irgendwie vorwärts kommen. Wenn ich dann aber Momente habe, wo ich dann wirklich auch sage, okay, wenn alle anderen nicht mitmachen, dann will ich halt vorwärts kommen, dann komme ich vorwärts und dann schalte ich alles ab und dann geht's geradeaus nach vorn.
Diese Eigenschaft, die musst du ja schon immer gehabt haben, denn sonst wärst du nicht so erfolgreich gewesen. Olympiasieger im Skispringen, Weltmeister im Skiflug, wenn ich das alles richtig im Kopf habe. Und vor allem, du hast ja als allererste überhaupt alle vier Einzelspringen der Vierschanzentournee gewonnen, somit natürlich auch die Vierschanzentournee an sich. Große Momente, die einen, wenn man Sport begeistert ist, natürlich unglaublich fesseln, wie jemand so die Nervenstärke hat, das durchzuziehen. Das Interessante ist, als ich jetzt nochmal so ein bisschen nachgelesen habe, dass wir so viele Parallelen haben. Erstens, du bist auch im Osten geboren, so wie ich. Ich komme aus Thüringen. Wir sind eigentlich noch früher abgehauen. Wir sind 84 rüber, also noch vor der Wende. Du bist 91 mit deiner Familie letztendlich in Schwarzwald gekommen. Und was ich auch interessant fand, es gab so ein Vorher und ein Nachher an deiner sportlichen Karriere. Eigentlich wie bei mir auch, mit einer Zäsur dazwischen. Kannst du uns mal das davor und das danach beschreiben, was du damit meinst?
Das davor ist natürlich klar, wenn man im System der DDR aufwächst als Sportler, dass natürlich dann da von Grund auf relativ früh drauf geschaut wird, dass zum einen die Sportler natürlich irgendwo die Talente gesichtet werden. Also das war ja dann irgendwo wie bei dir wahrscheinlich das Gleiche bei Sportfesten und so weiter, hat man dann gesehen, wie weit schlägt das Kind den Schlagball, wie schnell ist es auf 30 Meter, wie weit springt es in die Sandgrube. Also alles so Dinge, aber parallel auch auf die Eltern geguckt, genetisch bedingt. Wie groß werden sie wahrscheinlich? In unserem Fall, was das Skispringen angeht, ist ja auch das Gewicht ein ganz großer Faktor. Wie sehen die Eltern aus? Sind die sehr muskulös? Dann wussten die, okay, also ab dem Zeitpunkt, wenn die Chancen größer werden, wird das Kind wahrscheinlich dann mit 16 aufhören müssen. Und dementsprechend war die Sichtung eine andere und man hat vielen Kindern dann irgendwo, obwohl sie vielleicht das eine oder andere machen wollten, eher nahegelegt, mach doch lieber mal das oder mach lieber das, weil an sich du oder ansonsten du dann später einfach mit 16 aufhören musst und vielleicht was anderes machst. Und mit 16 brauchst du als Kind nichts mehr Neues machen. Da bist du immer zweite, dritte, achte Wahl. Das ist klar. Also das System war anders. Auf der anderen Seite natürlich auch direkt auf die Schule geguckt, dass da nichts verpasst wurde. Und so sind wir halt aufgewachsen oder speziell auch ich aufgewachsen. Ich habe mich in meinem Skispringen verliebt, direkt am Anfang an und konnte natürlich dann diesen Weg gehen. Es war natürlich dann mit 12 schon auf das Schienenrad natürlich hart, was das Thema Heimweh angeht. Also mit 12 von der Familie weg ist auch schwierig. War zwar in Anführungszeichen nur von Montag bis Freitag, aber das war gefühlt ein Monat, wo man dann von den Eltern weg waren. Also das waren so ein bisschen so einschneidende Themen, die mich natürlich dann auch, ja, später dann auch begleitet haben, weil man natürlich als Kind lernt, Gefühle abzudrehen und dann irgendwo nur das Sportliche oder das, wofür man ja dann irgendwo auch morgens dann auch aufsteht als Kind, diese Aufgabe als positiv zu sehen. Und das danach natürlich wieder im Westen als Erwachsener dann auch wieder in einem Internat, später dann Bundeswehr, also die Sportfördergruppe, also später ähnliches System im Erwachsenenalter und dieses Zwischendrin war natürlich so, dass man, ich erinnere mich ja an den Mauerfall am 9.11., war ja mein Geburtstag, dass wir dann alle im Fernsehraum saßen und die offizielle Meldung gehört haben, in der aktuellen Kamera ist ja dann die Tagesschau des Ostens gewesen, dass jetzt die Grenzen offen sind. Und weiß aber auch, wie uns alle irgendwie, oh ja, erleichtert. Und klar, jetzt waren wir damals nicht die Greta Thunbergs dieser Welt, sondern wir waren da irgendwo in unserer Generation, waren wir noch weiter weg von der Politik in unserem Alter. Das ist ja heute auch alles anders. Und da haben wir irgendwie so ein erleichterndes Gefühl gehabt, aber am Ende des Tages, am nächsten Tag ging es weiter. Und du hast aber gemerkt, Monat danach, ein halbes Jahr danach, ein Jahr danach, dass irgendwie so ein bisschen das System zusammenbröckelt. Ja, dass die Trainer, die natürlich jeden Morgen aufgestanden sind im System der DDR, die wussten, in 5 Jahren habe ich noch die gleiche Anstellung. Also die haben sich ja keine Gedanken gemacht. Und du hast gemerkt, dass es dann losging, dass der ein oder andere Trainer dann sich Fragen gestellt hat, ja, wie wird es denn jetzt eigentlich weitergehen? Und ich eigentlich im Nachgang der Letzte von unserer Generation bin, der sich irgendwie durchgesetzt hat. Mit dem Hintergrund, weil mein Papa natürlich das Gefühl hatte, auch vom Leben her und speziell auch für mich beim Sport, wird das wahrscheinlich eine Einbahnstraße. Und hat sich dann entschieden, vor dem Mauerfall so ein bisschen seine Fühler auszustrecken. Und dementsprechend diese Zwischenzeit hat dir natürlich auf der einen Seite mehr Freiheit gegeben. Du warst jetzt weg aus dem festen System des Sports und Schule. Warst ja, ich habe ja trotzdem keine schlechte Kindheit. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich konnte auch mein Blödsinn in der Schule oder außerhalb machen, wie Jungs dann einfach sind. Aber habe gemerkt, dass dieser Zug vom Osten eben nicht mehr so da war im westlichen Internat. Als Beispiel, im Osten war es immer so, dass die Erzieherin oder der Erzieher so lange ins Zimmer am Abend gekommen sind und das Licht wieder ausgemacht haben, bis es ausgeblieben ist. Im Westen, also im Schwarzwald, wo ich dann war, in Furtwangen, war es so, da hieß es, ab 21 Uhr ist auf dem Gang Ruhe. Also was du im Zimmer dann gemacht hast, war denen völlig egal. Und dieses auf der einen Seite sich mehr leben können, auf der anderen Seite aber trotzdem so ein bisschen den Sport weiter verfolgen. Es hieß ja nicht, dass ich jetzt Alibi trainiert habe, sondern wenn Training war, habe ich nach wie vor voll trainiert. Aber ich war eben vom Kopf her ein bisschen in einer anderen Welt und diese Zwischenzeit hat mich so ein bisschen, ja, dahin schwimmen lassen, ja, bis zu einem Punkt, wo es dann auch hieß, ah, der Hannawald, den haben wir jetzt schon die ganze Zeit dabei. Wir würden ihm jetzt, ab nächster Saison wird man dann einem neuen, jüngeren vielleicht früher die Zeit geben oder die Chance geben im Kader und ich wäre eigentlich kein Kader mehr gewesen. Und dieses Gefühl dann, oh, jetzt wäre ja fast alles vorbei gewesen, hat mich dann wieder gefangen und danach ging es wieder genauso wie im Osten auch los, dass der kleine Sven wieder Attacke wollte und ich wollte ja noch die Tournee gewinnen, ich wollte ja noch Skiflugweltmeister werden. Also da war ich wieder bei mir, aber diese Zwischenjahre waren für mich einfach ein neues Erleben, ein neues Deutschland, ein neues Drumherum, was mich ein bisschen weggebracht hat vom Sport, ohne dass ich jetzt gesagt habe, komm, Sport ist mir wurscht. Ich gehe jetzt mal feiern, ich mache jetzt mal hier, mach mal jenes, sondern Training war immer Attacke, aber eben dieses Drumherum war ein bisschen anders.
Wie lange ging dieser Zeitraum?
Das war 97 gab es dann das Gespräch, also 97 im Frühjahr nach der Saison vorher gibt es ja bei uns im Skiverband immer diese Trainerklausuren, wo man dann sich alle zusammensetzen. Wie waren die Lehrgänge? Was haben wir richtig gemacht? Materialtechnisch, in welche Richtung geht's? Was müssen wir neu machen? Unter anderem dann auch die Kaderplanung für die neue Saison. Und da ging es dann eben bei meinem Namen darum, ja, okay, wir können jetzt nicht sagen, dass er schlecht war. Das konnte ich mir selber auch nicht, weil ich einfach, das macht mich aber auch aus, nicht die großen Sprünge mache, sondern immer mich stabil in kleinen Schritten hocharbeite. So, und dann wirst du bei mir keine Aussätze haben, dass ich, Klar, wenn ich jetzt mal schlechte Bedingungen hatte, kann ich auch nicht zaubern im Wettkampf. Aber du hast es nie gesehen, dass ich die großen Rückschläge habe. So, und jetzt war es natürlich so, okay, man kann nicht sagen, der Hannawald ist schlecht, aber mittlerweile hat man ja auch dann schon seit 91 so ein bisschen im Kader mitgenommen und das sind jetzt 6 Jahre her. Klar hat er jetzt mittlerweile seinen ersten Continental Cup gewonnen. Dann war er das erste Mal im Weltcup, dann auch mal im Finaldurchgang. Das sind ja alles so kleine Erfolge für einen selber, wo du sagst, okay, das habe ich nie erreicht. Aber irgendwie der große Wurf war nicht dabei. So. Und deswegen hieß es dann bei Hanna, ja, du, ja, würde ich jetzt, glaube ich mal, wird mir jetzt langsam mal, war ja dann auch 97, war ich 25. Oder 26 bin ich geworden, wäre ich geworden, der ist jetzt lang dabei. Wird man dem Jungen irgendwie vielleicht früher eine Chance geben? Weil es ist jetzt nicht mehr gesetzt, dass das was wird. So, mit dem Gespräch, also sprich vom Wechsel 91 nach der 10. Klasseabschluss im Osten in Klingenthal damals auf der Kinder- und Jugendsportschule bis hin 97 dann, wo ich schon im Schwarzwald war. Diese Jahre waren so ein bisschen rumschwimmen, ja, auch erwachsen werden. Klar, gebe ich auch immer mit, ne, weil am Ende die Jugend war ja unheimlich erfolgreich bei mir. Aber dann kommst du irgendwie altersbedingt in den Herrenbereich, machst nichts anderes und fühlst dich als letzte Bratwurst, weil du vom Ergebnis her völlig irgendwo rumschwimmst, wo du sagst, okay, ich wollte eigentlich die Tournee gewinnen und ich wollte eigentlich Skiflug-Weltmeister werden, aber wenn ich nicht mal einen zweiten Durchgang erreiche bei einem normalen Wettkampf, wie soll das funktionieren? Ich habe aber nichts geändert. Also siehst du, dass noch mal eine Stufe anders wird, wenn du irgendwo dann als Jugendlicher in die Herren mit reingenommen wirst. So, und das ist klar. War dann so und Gott sei Dank war mein Heimtrainer damals so, dass er gesagt hat, Jungs, gebt ihm noch ein Jahr. Ich kenne ihn, ich weiß, was da irgendwie schlummert. Wenn es nach dem Jahr nicht funktioniert, dann bin ich d'accord, dann gibt man einem Jüngeren eine Chance, aber lasst es. Und das hat er mir dann in dem Trainingslauf, wie wir es immer getätigt haben zu Hause, mitgegeben, dass das die Situation so war, dass er der Einzige war, der die Hand hochgehoben hat und dass wir jetzt ein Jahr Zeit haben, das Ding auf links zu drehen. Ansonsten hat sich das Thema ab 98 Skispringen für mich erledigt. Und das war für mich natürlich dann erstmal, boah, so eine Art Fracksausengefühl, auf der anderen Seite aber auch so ein erlösendes Aufwachgefühl, dass du einfach, ich mich selber gefragt habe, du, also Hannawald, was machst du eigentlich hier? Ich meine, klar, es ist schön, ne, alles toll und dir geht's gut und trainieren tust du, aber du hast doch noch was anderes vorgehabt. Und dann war ich wieder in dem Modus vom kleinen Sven. Klar, arbeiten oder mir braucht ja niemand einen Trainer, braucht ja nie mich zum Training schieben, sondern ich war von mir überzeugt, dass ich was tun muss, dass ich da hinkomme und dementsprechend stand ich dann wieder als Erster vor der Tür oder als Erstes beim Training, bevor Trainer und die anderen kamen, weil ich natürlich vorwärts kommen wollte. Und das war das Hallo Wach. Und das ging natürlich dann direkt in der Saison super. Zweiter bei der Tournee, ersten Weltcup gewonnen, dem Katsuyoshi Funaki eigentlich den Grand Slam zersprungen, weil der bis Innsbruck alle gewonnen hatte und ich in Innsbruck schon mal Zweiter war. In Bischofshofen habe ich dann gewonnen und habe ihm dann den Grand Slam zertrümmert und war Skiflug-Vize-Weltmeister. Also du hast gesehen, dass wenn ich dann wirklich auch mit dem Kopf bei mir war, wusste ich, was ich zu tun und zu lassen habe, weil ich einfach ein bisschen sensibleres Gefühl habe für Aerodynamik, für Material, wie das alles kombiniert werden muss, dass ich dann vorwärts kam.
Ich finde es so einen interessanten Aspekt, weil ich hatte ja auch, ich habe mit 7, also im Januar 88, habe ich mit dem Kickboxen angefangen. Ich war nie im Osten, sondern meine ganze sportliche Karriere war im Westen. Und Jugend war okay, deutsche Meisterin, was weiß ich. Dann eben dieser Wechsel und dann kam auch dieser frustrierende Bereich, ja. Also von Jugend auf Erwachsene und dann hatte ich eine Schulterverletzung, die ewig nicht wurde. Bizepssehne, das ist ja eh so ein nerviges Ding. Und dann habe ich, wann war das? Genau, dann bin ich Ende 99, nee, Ende 2000 bin ich dann nach Köln gegangen für ein paar Monate und dann ging es für mich nach München. Und da habe ich tatsächlich mit dem Kickboxen aufgehört. Und ich habe dann gesagt, ich mache da erst weiter, wenn ich habe dann mit dem Medizinstudium angefangen. Ich werde auf jeden Fall pausieren, mindestens bis zum Physikum. Das ist das erste Staatsexamen, weil das ist so das Nadelöhr beim Medizinstudium. Da habe ich da 2 Jahre lang nichts gemacht. Ich habe aber in den 2 Jahren, also ich habe Sport gemacht, damit ich so fit bleibe, aber ich habe kein Kickboxen gemacht. Und in der Zeit habe ich aber dann gemerkt, wie sehr mir der Sport fehlt. Ich habe verstanden, was ich vorher falsch gemacht habe, wenn ich nicht gewonnen habe. Das ist mir alles so klar geworden. Und als ich dann 2003 war das gewesen, hatte ich dann mein Physikum gehabt. Und dann wollte ich wieder mit dem Kickboxen anfangen und dann bin ich sofort durchgestartet, weil ich wusste einfach, ich habe, obwohl ich dann noch die Disziplin gewechselt hat vom Semikontakt, das ist nur leichter Kontakt, Härte wird sanktioniert, nach jedem Treffer wird abgebrochen, ähnlich wie beim Fechten, habe ich dann mit dem Vollkontakt angefangen. Das ist ja die, du kennst es, nach oben Skala offen. Und die Endabrechnung kriegst du am Schluss oder auch mal unerwartet zwischendurch. Und aber ich bin da mit einem ganz anderen Mindset rangegangen. Und da war ich auch. Also ich war 23 zu dem Zeitpunkt, aber ich war schon viel, viel weiter. Ich habe ein schwieriges Studium, war ich mittendrin. Ich habe schon zwischendurch gearbeitet. Ich habe einfach gewusst, warum mir der Sport fehlt. Und dann bin ich mit einem ganz anderen Mindset ran. Keine Zweifel mehr. Ich wusste haargenau, was ich wollte. Ich wollte die Zeit, die ich jetzt noch im Studium habe, maximal durchpowern, um alles zu erreichen, was geht. Und deswegen hat mich das so an mich erinnert, als du von dieser Lücke gesprochen hast und dass man aus dieser Lücke viel, viel stärker rauskommt. Und ich finde, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft oft nicht anerkannt wird, so Brüche im Leben. Also, weil die stärken einen ja auch und man wird ja auch aus Niederlagen stark, wenn man die richtigen Konsequenzen zieht. Und das ist was, was ich so ein bisschen vermisse in unserer Gesellschaft. Das wird oft mit was Negativem behaftet. Aber warum? Also ich glaube, dass wir deswegen so stark waren hinten raus, weil wir diesen Bruch hatten, weil wir wussten, was es für Konsequenzen hat, wenn man nicht durchzieht. Und dann ist die intrinsische Motivation viel, viel größer. Uns beide musstest du nicht zum Training tragen. Und bei mir hat auch nie jemand daneben stehen müssen. Wenn es hieß, du machst das und das, dann habe ich das und das gemacht. Und dann habe ich nicht geschummelt. Und ich glaube, dass das aus dieser Lücke kommt, dieselbe Lücke, die du auch beschrieben hast.
Ja, ich glaube, wir Sportler werden ja dann immer gern genommen für als Motivatoren, dass dann irgendwo natürlich immer schön Zucht drin ist, weil es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, nur die Harten kommen in den Garten. Aber sie vergessen ja auch immer, also beziehungsweise was mir auch immer auffällt, wenn wir dann immer wir werden ja dann meistens auch zu Jahresauftaktveranstaltungen gebucht, ne? Wo natürlich dann irgendwo jeder sich freut, oh, die Zahlen von letztem Jahr waren super und natürlich sollen die im nächsten Jahr noch besser werden. So, jetzt pustet natürlich jeder erstmal durch, dass man dann irgendwo die alten Zahlen gerade so geschafft hat. Und wie soll das dann im neuen Jahr funktionieren? So, und ich finde das auch, dass ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist auch heute in der, klar, es ist unsere Welt schneller geworden durch Digitale. Alles muss irgendwie vorgestern schon passieren, was man sich heute vornimmt. Und das finde ich auch bitter, wobei wir einen Unterschied fühlen können, weil wir eine andere Generation sind. Ich glaube, dass die heutige Generation, die Kinder, kennen ja diese Ruhe nicht, sich auf was vorzubereiten. Die kennen ja nicht, irgendwo auch mal sich mal ein bisschen zurückzuziehen und mal gucken, was wird, sondern sie merken ja, sobald die jetzt irgendwo sich hinsetzen, merken sie, dass rechts und links irgendwie das Leben gefühlt an ihnen vorbeiläuft. Und das ist einfach so. Die werden da ihren Weg finden in dem neuen Ding, aber ich bin da auch einer. Ich brauche die Ruhe, um mich sortieren zu können. Und ich tue mich auch öfter schwer in der heutigen Welt, ob das jetzt dann auch das Familienleben ist, wenn ich selber meine Baustellen habe und dann Kinder natürlich auch noch irgendwo drumherum ihre Baustellen haben, wo man dann irgendwo auch versucht zu unterstützen, dann ist mir das Leben einfach zu schnell. Und das mit dem Wahnsinn immer nur Erfolge nach außen hinzustellen, diesen Druck, das erdrückt ja einen. Und ich aus persönlich sage ich immer, du lernst eigentlich wirklich nur aus den Niederlagen, weil da eine klare Welt funktioniert. Und zwar das, was du dir ge gedacht hast, hast du irgendwie versucht, bis zum Schluss am Leben zu erhalten, hat nicht funktioniert und dann gibt es keinen anderen Weg. In einem Erfolgsfall, wenn jetzt Springen bei mir gut ging, wusste ich jetzt nicht, geht es mit dem anderen Mod Skimodell noch besser oder geht es mit dem anderen Anzug besser oder mache ich von der Technik her ein bisschen was anderes, geht es noch besser. In einem Erfolgsfall, wenn es lief, habe ich nichts geändert. Da habe ich das eins zu eins abgespult. In einem Scheitern, da weißt du ganz genau, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, hast du noch durch den Frust, weil du natürlich stinkesauer bist, dass die ganze Mist, ja, nicht funktioniert, hast du so viel Energie in dir, dass meistens nach einem wirklichen Scheitern du also wirklich in einem Steilflug, aber komplett mit der Energie und dem Sauersein wirklich so wieder auf die richtige Bahn kommst, weil es auch keine Zweifel gibt, mache ich das oder das, es hat alles nicht funktioniert. Das heißt, du gehst meistens immer neue Wege und deswegen finde ich auch für Firmen, wenn die mal dann auch mal Zahlen negativ haben sollten, ist doch das eigentlich wie so ein reinigendes Gewitter, dass sie wirklich dann auch, also der Mist funktioniert nicht, einmal rumdrehen und geradeaus, dann geht's ja eigentlich. Aber das lassen die nicht zu, die versuchen immer irgendwie, immer wieder neue Rekorde. Und wir wissen ja selber, ich meine, also bei mir auch, also wenn ich jetzt zu einem Schanzenrekord, den kann man nicht planen. Da gehört natürlich eine Grundfitness von mir dazu, es gehört das richtige Material dazu, die Zeit dazu und bei mir auch die neuen Bedingungen. Wie soll ich dann, wenn ich Schanzenrekord gesprungen bin in dem einen Jahr, im nächsten Jahr sagen, okay, guck mal, die Schanze kann ich, springe ich nochmal Schanzenrekord? Rekorde sind immer von so vielen anderen Dingen abhängig, die du als Firma nicht im Griff haben kannst. Die ergeben sich und dieses Rekorddenken, wenn ich da schon hinkomme und oder dieses Rekorddenken in der Anfrage schon rauslese, da stellen sich bei mir schon die Nackenhaare, weil das so viel Druck ist und da will ich ja kein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sein in der Firma, weil das spürst du ja täglich. Da drehst du ja völlig durch.
Sprichst du über den Druck? Den haben Sportler natürlich extrem. Sportler, die in der Öffentlichkeit stattfinden, noch mehr und noch mehr, finde ich, als ein Teamsportler hat man das als Einzelsportler, weil sich das natürlich auf dich als Person noch mehr fokussiert. Der Druck war auch irgendwann zu viel bei dir. Was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass ähnlich wie beim Kickboxen, aber ihr habt es noch viel extremer, das Gewicht eine Rolle spielt. Das ist ja auch nochmal ein Druck, der zusätzlich kommt, der auch körperlich was mit dir macht. Wie war diese Zeit, als der Druck irgendwann zu viel wurde? Wie hast du es festmachen können?
Ja, also festmachen ist ja schwierig, weil letzten Endes habe ich natürlich auch über mich gelernt, dass Perfektionismus und Ehrgeiz, wenn du das in dir trägst, nicht unbedingt eine gesunde Mischung ist, weil es natürlich immer wieder in Momenten, wo jeder andere sagt, ach komm, mir egal, ich mache morgen weiter, kann das so ein Perfektionist ja nicht auf sich sitzen lassen, sondern ich habe ja dann über die Jahre gelernt, immer wieder neue Strategien zu entwickeln, dass auch im Falle, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas wird schwerer, habe ich wieder was Neues entwickelt und es wieder hinbekommen. So, und es hat natürlich die Situation nicht verbessert. Auch Urlaube im Nachgang haben immer länger gedauert. Und das ist eigentlich, der Körper hat mir eigentlich klar signalisiert, schon 2 Jahre vorher, bevor ich dann irgendwie den Zusammenbruch hatte mit dem Burnout, hat er mir schon 2 Jahre vorher signalisiert, das geht in die falsche Richtung. Das macht keinen Sinn. So, jetzt klar, war ich natürlich um jeden Tag stolz, wo ich es doch wieder hinbekommen habe, also geht doch, ja, dass ich es damit aber um jeden Tag wieder verschlimmert habe, das weiß ich natürlich heute und nachdem es mir wieder auch gut geht und deswegen ist es auch unheimlich schwierig aus der Situation, wo meistens das Umfeld schon sagt, ey, das ist zu viel, mach mal langsam. Ich merke es auch jetzt bei unseren Kindern, dass wir da jetzt schon rein steuern müssen, weil ich merke, dass an unseren Kindern was Spaß macht, dann machen die das 10 Stunden lang. Und du weißt aber als Erwachsener, klar haben die den Körper, die haben Energie, alles schön und gut. Aber das, was sie jetzt lernen, wenn es ihnen etwas Spaß macht, 10 Stunden lang zu machen, das ist später irgendwie nicht gesund. Und die kommen aber später nicht mehr raus, falls jetzt irgendwo auch unsere Kinder so perfektionistisch sein werden oder irgendwo für sich selber das geregelt haben wollen, dann kommen die später nicht raus. Das heißt, wir müssen jetzt schon eingreifen, dass wir ihnen mitgeben, dass Pausen ein unheimlich wichtiger Bestandteil auch von Erfolgsdingen sind. Und das war natürlich in meinem Fall auch nicht mehr zurückzuholen, weil ich natürlich, klar, hätte ich für andere die Pausen machen können, wenn dann aber die Wettkämpfe nicht funktioniert hätten, wäre ich natürlich auf alle ringsherum sauer gewesen. Warum habe ich nur auf euch gehört? Warum, warum, warum? Wenn ich selber den Weg gehen, den ich gedacht habe, und der funktioniert nicht. Klar, bin ich auf mich sauer. Das ist logisch. Aber es gab für mich nichts Schlimmeres, auf andere zu hören, die dann eventuell nicht recht gehabt hätten. Und dann habe ich ja Zeit verschwendet, dann habe ich ja Erfolge verschwendet, dann habe ich ja alles Mögliche liegen lassen für andere. Und deswegen ist es schwierig, wenn du so verknüpft bist mit oder so gestrickt bist mit Perfektionismus und Ehrgeiz. Ich hätte frühzeitig lernen müssen, mich rauszunehmen, wenn ich nach Hause fahre vom Training oder wenn ich nach Hause fahre vom Wettkampf mit dem Team, dann ist Skispringen in meinem Rucksack oder in meiner Tasche. Ich war aber vom Kopf her schon wieder bei der Nachhauseweg mit der Schanze von der nächsten Woche beschäftigt. Das heißt, alle, die im Bus saßen, haben sich gefreut, als sehe ich die Nasen mal 2 Tage nicht. Jetzt habe ich mal ein bisschen Luft, kann mal machen, was ich möchte. Der Hannawald saß im Bus und hat sich mit dem Wochenendwettkampf von was als nächstes kam, beschäftigt. War die Schanze mit der Form von heute, wie wir heute gesprungen sind? Wie könnte ich das einnehmen? Muss ich am Ski was ändern? Muss ich technisch was ändern? Bin ja fitter, muss ich da vielleicht so? Und diese 24 Stunden sieben, das musst du klar trennen, und das habe ich heute gelernt. Ich bin nach wie vor, ich habe es zwischendrin nach Klinik und allem natürlich ein Einsehen gehabt, dass dieses Dauerarbeiten keinen Sinn macht, so, und habe gedacht, komm, mach doch 80%. Drumherum sehen sie keinen Unterschied und du schonst dich, kann ich nicht. 80% ist für mich heute auch halbe Sache. Was ich aber gelernt habe, ist, die Aufgaben, die ich mir zumute, sag speziell zumute, weil ich mich natürlich tiefer in eine Welt reinlasse als vielleicht jemand anders, der sagt, ach komm, passt für mich, alles gut, lasse ich so, mache ich das Nächste. Ich habe immer noch ein Gefühl, dass es vielleicht noch besser geht, und deswegen weiß ich, wenn ich mich heute auf eine Aufgabe einlasse, dann weiß ich, das wird wieder viel Energie, teilweise, wenn es natürlich körperlich ist, auch Schmerzen bedeuten. Deswegen ist es für mich elementar, wenn ich sage, okay, für heute reicht's, dass es dann auch mit der Aufgabe reicht und war. Und dass ich dann eben das andere lebe, den Akku wieder aufladen, für mich was Gutes tun, Kopf freilassen, frei bringen und so weiter und so fort. Und diesen Ausgleich, dieses auf der einen Seite Belastung und auf der anderen Seite Entlastung oder Ruhe, wie wir es ja im körperlichen Training immer machen, das setze ich natürlich jetzt auch für den Kopf an. Und das ist meine Grundregel für mich, dass es mir heute auch gut geht, obwohl ich weiß, wenn ich mich wieder irgendwo reinsteige, gehe ich wieder voll über die Grenzen. Brauche ich für mich, ja? Ob das dann irgendwie vom Gefühl her so ist oder nicht, so bin ich halt. Und deswegen ist es für mich elementar, diese Grenzen zu setzen. Und das ging damals nicht. Ich kam da nicht raus, weil es dann am Ende, obwohl ich heute auch sage, diese Gefühlsstimme vom Bauch her ist eigentlich das Wichtigste für dich, dass du den Weg findest. Der Kopf, der gibt dir so ein bisschen das Zubrot von wegen, okay, du beliest dich irgendwo, Internet hast du natürlich viele Dinge, die du nicht erlebt hast. Und da kann der Kopf natürlich eins und eins zusammenzählen mit deinen Erfahrungen, die aus deiner Mitte kommen. Und dann hast du für dich ein Ergebnis. Und zum Schluss war es aber so, dass natürlich ich eingesehen habe, klar, Körper hat recht, warum soll ich jetzt trainieren gehen? Es macht keinen Sinn. Mit dem 20% Energielevel schaffe ich den Reiz nicht, der mich aber vorwärts bringt. Also kann ich eigentlich zu Hause bleiben. Und dann kommt natürlich diese Kopfstimme mit der Zeit und sagt, natürlich kannst du dich irgendwo hinsetzen, mach dir es gemütlich. Ja, buchen Urlaub, setz dich irgendwo hin, kannst du gerne machen. Aber ich habe nirgends in der Zeitung gelesen, dass irgendeiner vom Ausruhen Weltmeister wird. Und am Ende geht es bei mir darum. Ich springe jetzt nicht für 10. Plätze oder mache nicht den ganzen Aufriss, dass ich dann irgendwo olympische Gedanke mit dabei bin. Das ist schön, ja, für eine Sparte Menschen, die vielleicht eine andere Einstellung haben. Aber die Einstellung, die ich habe, ist, wenn ich etwas mache, möchte ich vorwärts kommen. Und da freue ich mich vielleicht bei Olympia dabei zu sein, ja. Aber grundlegend fahre ich zu Olympia, dass ich mit einer Medaille nach Hause komme. So. Und das Vorwärtskommen war nicht mehr möglich. Und natürlich denke ich, okay, da hat Kopf eigentlich recht zum Ausruhen. Wenn sich jeder ausruht, da gibt es ja 25 Millionen Weltmeister. Also ich muss ja schon was tun. Also bin ich wieder mit dem Kopf über dieses wichtige Bauchgefühl oder Körperstimme gegangen, obwohl die recht gehabt hat. Und heute ist es so, dass ich wirklich immer mit meinem Gefühl abwäge, was mach mal oder was ist möglich. Und danach kommt der Kopf natürlich mit ins Spiel.
Wie alt warst du, als du mit dem Skispringen aufgehört hast?
Ich habe 2005 offiziell dann aufgehört, das war dann mit 31. Ja, ich hatte da natürlich dann schon 2004, das war 2005, 2004 dann nach Klinik habe ich mir bewusst Zeit genommen. Ich wollte natürlich irgendwie insgeheim im letzten Stübchen war es trotzdem so, dass ich wieder zurückkommen wollte. Weil einfach Skispringen, das ist mein Ein und Alles. Ja, das ist es auch heute, mit Abstand als Experte, wenn ich die springen sehe, wenn ich den fliegen sehe, da geht mir das Herz auf. Das ist nach wie vor heute noch meine Welt. Ich habe so oft on air Gänsehaut, weil ich einfach den Moment nachvollziehen kann, wenn einer Schanzenrekord springt oder einer Weltrekord fliegt oder ein geiler Wettkampf ist mit irgendwie viel Spannung, Tournee sowieso. Und ich hatte so in der allerletzten Stübchen, hatte ich noch die Hoffnung, dass ich zurückkomme und habe aber alles dafür getan, dass es nicht schon wieder zu schnell vorwärts geht, dass ich dann irgendwie auf dem Weg schon wieder wegklappe. Ja? Und dementsprechend natürlich dann von April mit Klinik 2004 über den Sommer, in den Herbst, Anfang Winter mir wirklich Zeit gelassen mit dem Springen, Anfang Winter dann gesprungen, obwohl alle anderen schon unterwegs waren für die neue Saison. Also ich habe mich auch nicht unter Druck gesetzt, ja, ich sollte eigentlich für die neue Saison so fit sein, sondern mir war das zu heikel, mich da zu sehr zu forcieren, dass dann wieder alles brach liegt. Und habe mir lange Zeit genommen über den Sommer, Herbst, Anfang Winter und war eigentlich auf dem richtigen Weg, weil ich dann auch gesprungen bin. Es aber nicht gut ging, weil wir Materialumstellungen hatten und Anzüge schmal, also sprich die Fläche, die ich nutzen konnte, so effektiv war weg. Und dann habe ich gemerkt beim Springen, dass gute Sprünge vom Gefühl gar nicht ging und Sprünge, wo ich gemeint habe, oh, da habe ich ein bisschen was verpasst, weiterging. So. Und das war aber für mich auch positiv, obwohl es nicht gut ging, weil normalerweise aus der Situation, du kennst das, wenn man sich so fragt, soll ich weitermachen oder nicht, wenn deine Kleinigkeit nicht reinpasst, sagst, ach komm, ich lass den Scheiß. Und das war ja so, ne? Also Springen ging ja eigentlich nicht gut. Aber das Positive war, dass es mich interessiert hat, wieso, weshalb, warum mit dem neuen Material meine alten Sprünge nicht mehr funktionieren. So, und dann war ich eigentlich weiter in dem Thema bis zu dem irgendwie Tag, ich weiß nicht, welcher es war, zum auch 100. Mal mittlerweile in die Halle zum Krafttraining. Bevor ich rein bin, den Weg dahin, hatte ich wieder dieses unruhige Gefühl, was ich in der Hochzeit, das dann am Ende im Nachgang diagnostiziert, Burnouts hatte, dieses unruhige Gefühl. Und da wusste ich habe jetzt und hier die Wahl, gehe ich durch die Tür der Halle, dann weiß ich, wo ich mich aber wieder hinbringe, oder muss ich jetzt hier und jetzt eingestehen, dass ich leider meine große Liebe, das Skispringen, gehen lassen muss. Das war für mich bis heute noch der schwerste Tag und schwerste Moment in meinem ganzen Leben. Ich wusste da aber, dass es die wichtigste Entscheidung für mich und auch die schwerste Entscheidung ist, aber die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich gesagt habe, okay, wird nichts mehr. Und das ist klar. Danach war es schwierig, aber ich wusste, das ist die richtige Entscheidung. Weiß ich auch heute, dass es die richtige Entscheidung war.
Das können nicht viele. Also ich habe das Gefühl, gerade männliche Sportler gehen oft viel, 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 viel weiter, als es eigentlich gut für sie wäre. Und wo man, also gerade beim Kampfsport, wo es dann auch irgendwann mal anfängt, gefährlich zu werden. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes Beispiel. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich das Skispringen dieses Jahr eingestellt habe und es steht Noriaki Kasai auf der Schanze. Der wird mittlerweile 50 gefühlt. Ich kenne keine Skispringen ohne Noriaki Kasai. Ist doch unglaublich, dieser Mann, oder?
Ich hoffe nicht, dass er irgendwie die nächsten Jahre aufhört, obwohl ich natürlich auch auf der anderen Seite denke, ja, du hast ja auch ein anderes Leben, aber ich kann es nachvollziehen. Er liebt Skispringen. Und das ist aber der Unterschied, dass ich das nicht könnte. Es gab auch Martin ein gutes Beispiel, ja. Also wirklich dann auch die Zeit Ende der 90er, 99, 2000, Skispringen dominiert. Und irgendwann 2007 nochmal in Liberec Vize-Weltmeister geworden und auf der Großschanze. Und ist dann so mitgesprungen. Dieses Mitspringen konnte ich nicht. Die Wahl vor der Halle war für mich, gehe ich da rein, wenn ich da reingehe, will ich wieder vorwärts kommen. Ich möchte aufs Podium kommen. Nicht in jedem Wettkampf, weil ich weiß, das ist von anderen Dingen abhängig, aber ich möchte das Gefühl haben, dass wenn alles zusammenpasst, meine körperliche Leistung, mein Rangehen, mein Sprungablauf, alles drum und dran, mein Material plus die Bedingungen und dass der ein oder andere Favorit vielleicht einen schlechten Tag hat, dann möchte ich auf dem Podium stehen. So. Und dieses Mitspringen kann ich nicht. Ich hätte natürlich weiterspringen können. Wäre ich 20., wäre ich 25. Verpasst vielleicht dann auch mal das Finale. Das bin nicht ich. Da drehe ich innerlich durch. Deswegen sind es für mich natürlich dann, wenn ich so ein, ich war schon immer so ein klarer Typ, ich schwimme nicht mit. Weil ich weiß, dass alle Aufgaben, die ich mache, die kosten mich trotzdem Energie. Und Mitschwimmen und Energie ist für mich eine Rechnung. Das lasse ich lieber. Da mache ich anderes. Das spiele ich halt mal am Strand. Da habe ich mehr Spaß dabei. Ja? Und deswegen ziehe ich vor allen den Hut. Ein Simon Ammann zum Beispiel, zweifacher, doppelter Olympiasieger, springt noch mit. Da ziehe ich den Hut davor, weil einfach das Skispringen an sich natürlich schon ein schönes Gefühl ist. Aber ich verbinde Skispringen natürlich mit Weidensprüngen und nicht mit guten Sprüngen und Hangabfahrten. Ja, da kann ich dann auch mit der Familie Skifahren gehen, wenn ich das möchte. Und deswegen bin ich in meiner Denke klar, habe ich vom Inneren das Gefühl, dass ich da nochmal hinkomme. Dann, wenn da grünes Licht gibt, dann Attacke. Und wenn aber schon das Licht gelb ist, ist das für mich schon Höchstrisiko und da schone ich mich davor, könnte ich es beschreiben. Und Noriaki, ich liebe ihn, der war vor mir schon, seitdem wir uns kennengelernt haben, als ich dann auch im Weltcup dazu kam, hatten wir schon immer so eine Verbindung, also sprachlich natürlich nicht. Er konnte gar kein Englisch, ich sowieso kein Japanisch, aber einfach merkst du, wenn du Menschen gegenüberstehst und du gleich tickst, hast du so ein Gefühl füreinander. Wenn wir uns heute sehen, auch vor 2 Jahren in Planitzar, dann auch, wenn er dann als Experte vielleicht dabei ist oder irgendwie auch so ein bisschen mitfliegt, nur Lächeln im Gesicht, weil wir einfach, das ist einfach eine Sorte Mensch, ich liebe ihn, ja. Aber ich könnte mir das selber nicht antun.
Ja, das ist auch jemand, dem gönnt man alles, weil er so sympathisch rüberkommt. Deine Welt ist jetzt eine andere. Du bist verheiratet, hast 2 Kinder. Würdest du dir für deine oder könntest du dir für deine Kinder deinen Weg vorstellen oder würdest du sagen, ah, lasst mal lieber sein, das ist zu viel Druck?
Ich bin, und das spreche ich natürlich auch für Melissa, meine Frau, wir sind froh, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Kinder etwas interessiert, was fernab von irgendwelchen, von der digitalen Welt stattfindet, ne? Weil wir nach wie vor, auch die heutige Generation besteht aus Fleisch und Blut. Dementsprechend sind wir genetisch bestimmt für Bewegung, für Reize, wo man dann auch mal Muskelkater hat. Und vom Tippen, klar, wenn man in der Hand mal Muskelkater hat, ist das toll, aber das sind nicht wir. So, und deswegen, klar, mit den Erfahrungen, die wir haben, speziell ich, würde ich sie auch, und die Frage bekomme ich ja immer oft gestellt, was das Leistungsthema angeht, was Druck angeht, klar würde ich sie reinlassen. Aber wir haben doch den Vorteil, dass wir sowohl die Erfahrungen von Melissa im Fußball als auch vom Teamsport, als auch ich mit der Grenzerfahrung, was den Leistungssport im Einzelsport angeht, mit Druck drumherum, haben wir doch Erfahrung gesammelt, wo wir wissen, dadurch, dass unsere Kinder auch aus Fleisch und Blut bestehen, haben wir doch Erfahrungen an der Hand, die wir ihnen mitgeben können. Und dementsprechend lassen wir das laufen. Ich bin froh, wenn ich merke, auch wenn ich, wie ich es ja vorhin auch schon erwähnt habe, merke, dass wir auf der anderen Seite schon aufpassen müssen, dass wir ihnen Pausen beibringen, ja, lasse ich sie laufen. Wenn ich aber merke, dass sie sich von ihrem Charakter, von ihrem Wesen verändern, wenn sie ruhiger werden, wie ich auch, sich zurückziehen, anfangen zu grübeln und so weiter, dann bin ich der Erste, der direkt eingreift. Und das gab es ja damals bei mir nicht, weil natürlich zwar jeder drumherum gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht, aber sie wussten es ja nicht. In der heutigen Zeit, es sind mentale Überlastungen, Druckgeschichten, Burnout im Sport nicht Alltag, aber sie treten vermehrt auf. Es gab die Fälle früher auch, da hat man aber als Agentur natürlich gesagt, mal Auszeit, mal Urlaub, ne? So, obwohl vielleicht die gleiche Diagnose war. Eine Agentur möchte ja immer schön den Heiligenschein, um demjenigen oder diejenigen, die sie dann auch betreuen. Und dementsprechend wird eine Geschichte anderes nach außen projiziert. Aber ich für mich weiß, jeder und jede, die in der heutigen Zeit vorn stehen, haben ein Laster zu tragen, wo ich hoffe, dass sie für sich einfach dann auch den Ablauf und die Strategie haben, es zu bewältigen. Weil ansonsten gibt es eben so Fälle wie Simon Biles oder Naoki Osaka, oder wie sie hieß, die Tennisspielerin, die japanische, wo man eigentlich nach außen sagt, oh, guck mal, Erfolg, super, dem muss es doch gut gehen. Nee, muss es nicht. Und das sind die Dinge, die wir natürlich heute dann auch mit unseren Kindern zusammen direkt angehen, wenn das in die Richtung geht, dass ihnen das Spaß macht. Und das wird irgendwann auch anders, sobald es ins Erwachsene geht, dann sind natürlich rechts und links die Ellenbogen. Jetzt haben sie ja als Kind noch Luft, sich zu entwickeln. Aber wir sind dran, direkt die Dinge, die wir erfahren haben, wo es dann auch mal eng wird, direkt anders anzugehen. Dass sie dann eben nicht ihre Zweifel haben mit 20 und eigentlich, ah, ich müsste eigentlich trainieren. Nee, du hast trainiert, also machst du jetzt Pause, auf Wiedersehen. So, das musst du lernen. Ansonsten kommst du später aus dem Kreislauf nicht raus. Und auch so Themen wie Social Media und so weiter. Da gibt es klare Zeiten, wo du dann vielleicht was posten kannst. Und dann gibt es klare Zeiten, da lässt du das Handy im Spind oder in der Tasche liegen und machst nicht noch Selfies nebenher und checkst neben Training noch die Lage, was denn irgendwo wieder gerade posten musste, weil es ja so wichtig ist. Ja? Das klare Trennen, das versuchen wir natürlich dann direkt mit zu projizieren oder mit zu injizieren, weil es ab einem gewissen Moment nicht mehr mit integrierbar ist.
Du hast gerade eben schon Social Media angesprochen und da wollte ich sowieso drauf kommen. Also ich persönlich habe zwar Facebook noch mitgekriegt, aber zum Beispiel nicht mehr Instagram während meiner Profikarriere. Bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, weil wir uns im selben Zeitraum bewegen. Wie froh bist du, dass du nicht im heutigen Social Media Umfeld springst? Weil ich glaube, das ist schon noch mal, also dass jeder ständig deinen Senf bei dir abladen kann, was du früher eigentlich hast ausblenden können, ist, glaube ich, für die heutigen Sportler eine unglaubliche zusätzliche Belastung. Oder wie siehst du das?
Wenn ich heute noch aktiv wäre, würde ich es, glaube ich, nach wie vor immer noch so halten, wie dann auch Sebastian Vettel bis zu seinen Endzeiten. Mittlerweile hat er ja auch seinen Account, aber ich hätte keinen Account gehabt. Weil am Ende des Tages, wie es auch Anfragen über Buchschreiben ging zu meiner aktiven Zeit, entweder ich bin in dem Buch mit dabei und da hatte ich die Zeit nicht, weil ich einfach trainieren musste, dass ich den Erfolg weiter vorwärts bringe. Oder ich lasse es und schwimme so ein bisschen mit. So, und deswegen hätte ich auch klar, wenn die Agentur gesagt hat, es ist aber wichtig, dann hätte die vielleicht von meiner Seite aus irgendwas machen können, aber das wäre nicht ich gewesen und das hätte ich auch klar nach außen kommuniziert, dass das ein Parallel-Account ist, dass ich nicht bin, dass ich dann irgendwie betreut werde von einer Agentur, die dann den Fans etwas Gutes tut, aber ich mich von diesen Themen fernhalte, weil sie einfach so mal mehr belasten. Ich meine, auch da komme ich wieder drauf zurück. Die heutige Jugend denkt anders. Die heutige Jugend geht anders um. Ich habe mein Beispiel mit meinem Papa, auch mit dem Thema Handy. Ich liebe es. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Mein Papa gab es nicht in der Generation und der sieht es als Mehrbelastung. Der lässt das Ding, obwohl es für uns ja wichtiger als Kinder, dass wir wissen, dass wir das wie ihn kurz erreichen. Das Telefon steht nach wie vor heute noch neben der Kaffeemaschine und er ist irgendwo. Ja, also dementsprechend eine Generation wächst anders auf und dementsprechend ist die heutige Generation sieht vielleicht das gar nicht so, dass das Social Media belastet. Sie kennen aber auch nicht ein Leben ohne. Deswegen können sie auch nicht unterscheiden, ob das jetzt mit Social Media schwieriger ist als ohne. Wir können es, weil wir sind ohne aufgewachsen. Wir empfinden es alle als Mehrbelastung, schwimmen so ein bisschen mit und der eine oder andere denkt, ah, wenn es das schon früher gegeben hätte, ich mache auf jeden Fall mit. Ist ja logisch, ist ja toll. Also auch da ist es Unterschiede. Aber was das auch vom Sport und vom Profisport angeht, du hast eine Mehrbelastung, weil du natürlich dann vom Tag noch mal eine Stunde abzwacken musst, wo kein Training ist, wo kein Wettkampf ist, wo eigentlich für dich als Ausgleich und Ruhe gerechnet wäre. Das aber jetzt abgezwackt werden muss für deine Fans. Ja, so. Und dann gibt es welche, die lesen das Ganze und ziehen sich's rein. Und das nimmst du natürlich schön mit ins Hirn rein. Und das arbeitet natürlich. Das lenkt dich natürlich dann auch in Momenten ab, wo du eine klare Birne brauchst, wo es jetzt darum geht, kriege ich das jetzt hin, dass ich gewinne oder nicht? Und wenn du da irgendwelche Gedanken hast, ah, was hat denn der nochmal geschrieben? Und wenn ich jetzt gewinne, dann schreibe ich dem aber mal eine richtige Meinung. Solche Sachen werden dich nicht erfolgreich lassen. So, und das ist eine Mehrbelastung. Und damit müssen die heutigen umgehen. Teilweise kriegen sie es hin. Teilweise sehe ich auch, dass es jetzt auch aus meiner Sportart Springer hinbekommen, die aus meiner Generation kommen, die ihren laufenden Social Media Kanal haben und trotzdem Erfolg haben. Das geht. Ich für mich hätte es nicht hinbekommen. Und deswegen hätte es keinen von mir gegeben, also von mir schon, aber eben nicht, den ich selber gepflegt hätte, sondern es hätte klar nach außen kommuniziert, eine Agentur gemacht und dann, ja, wäre es das.
Klare Haltung und ich kann das so nachvollziehen. Ich hatte auf meinem Facebook-Account, ich glaube, so 90.000 Follower und das ist mir dann so auf den Keks gegangen, weil einfach so viel Negatives dabei war, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, Leute, sorry, tschüss. Und habe das Ding zugemacht, habe gesagt, wer sich ordentlich benimmt, kann noch heute auf Instagram ziehen, ich mache da neu auf, aber ich habe Facebook komplett geschlossen und damit wirklich auch abgeschlossen. Nachhinein frage ich mich manchmal, ob es so schlau war, weil da ja auch viel über meine Kämpfe und so drin stand. Aber wenn du ihn hast, musst du ihn ja betreuen. Und ich hatte keinen Nerv mehr, das zu betreuen. Ich wollte aber auch nicht immer irgendwelche Trolle drauf haben oder dies und jenes. Und ich habe das Ding zugemacht und ich hatte das Gefühl, mein Leben kriegt 3 Premium-Punkte mehr, weil dieser Klotz am Bein weg war.
Ja, das ist, ich meine, zur Anfangszeit Facebook oder beziehungsweise auch Instagram. Ich meine, ich mache es ja auch selber. Ich schwimme aber nur mit. Aber ich merke trotzdem selber auch, dass ich so ein bisschen immer im Zwiespalt bin, weil sich natürlich auch zu mir rumgesprochen hat, dass es so einen gewissen Algorithmus gibt. Wenn du den pflegst und immer schön 3, 4 Mal am Tag was postest, nimmt er dich auf die Reise mit und du bekommst mehr Follower. Am Ende geht's ja davon darum, ne? So. Und aber da halte ich mich auch, dadurch, dass ich für mich klar strukturiert bin von der damaligen Zeit, ich schwimme mit und lasse mich da jetzt nicht unter Druck setzen, dann ist es halt mir völlig egal, ob ich früher mal 3000 Likes habe und heute vielleicht nur 500 Likes habe, ist mir auch völlig lack. Ja, wenn ich was zu erzählen habe, poste ich was und wenn es 2 Wochen nichts zu erzählen gibt, dann gibt es 2 Wochen nichts zu erzählen von meiner Seite aus. Und dieses auch Pflegen des Kanals sehe ich auch so, dass ich ja früher auch Fanpost, ne, ist unser Zeitalter, da hast du ja auch nicht jeden einen Brief zurückgeschrieben. Du hast natürlich quer gelesen, gibt es ein Autogramm, was soll draufstehen und wie viele und dann ab dafür. Und genauso halte ich es heute auch. Ich lese nicht jeden Kommentar, der dann teilweise auch, kommt ja immer drauf an, wenn du Partner hast, auch jetzt speziell, was mich angeht, was die Zukunft angeht, ne, jetzt so Elektroautos und so weiter und so fort, da weiß ich, oder Fahrräder auch, da weiß ich, da kommen alle Kretas um die Ecke und haben mir dann schon wieder, erzählen mir schon wieder, was mit den Akkus passiert, wenn die kaputt sind und so weiter und so fort. Das ist aber nicht an mir, da irgendwie eine klare Meinung zu projizieren, weil wenn du anfängst, geht der ganze Kreisel erstmal los, der Brummkreisel, ne? Der nimmt schön Schwung auf und der dreht sich ja dann erstmal ein halbes Jahr. So, und deswegen, ich versuche, ich sehe das klar, dass ich meinen Fans oder den Leuten, die sich für mich interessieren, klar mitgebe, was mein Weg ist, ihnen aber nicht erkläre und irgendwelche Leute noch drüber dann auch mich rechtfertige, was aus meiner Sicht der richtige Weg ist. Die sollen ihre Meinung reinschreiben und das lasse ich dabei. Teilweise habe ich es sogar so, dass dann irgendwo Follower sich dann mit reinmischen und die dann den Krieg ausfechten. Aber es ist dann, ist egal. Ich habe da eine klare Haltung. Das ist so für mich, ich möchte ihnen etwas mitgeben und habe die Möglichkeit damit und das war es aber auch. Ja, so, und dann gibt es natürlich andere, die dann irgendwo ihre, daher kommen ja die ganzen Shitstorms. Ich so, ja und? Shitstorm, ja, das ist dann auch ein öffentliches Thema, dass es wieder interessant wird. Ein Shitstorm, muss ich ja mal hingucken, was passiert denn da? Folge ich mal. Ist ja auch clever eigentlich, wenn man das dann irgendwie nach außen so projiziert, dass jetzt, keine Ahnung, ganz schlimmes Leben. Es sind nur Nachrichten, die ich nicht lesen muss. Ja, so, aber wenn ich es natürlich lese, ist ja logisch, dass die mich natürlich dann teilweise erschütternderweise vielleicht auch an Punkte bringen, wo ich dann merke, dass die sich dann irgendwo auch, weiß ich nicht, das Leben nehmen wollen. Es ist Social Media. Nichts weiter. Ja, und das ist aber so. Wir können klar differenzieren. Die heutige Generation kann es nicht und deswegen halte ich es klar. Und dieses ist trotzdem aber auch eine wichtige Baustelle für dich oder Möglichkeit, dich am Leben zu erhalten. Gerade was unsere Generation ist, ne? Weil wir finden jetzt im Wettkampf nicht mehr statt. Also unsere tägliche Story ist eigentlich erzählt. Und man hat aber eine Möglichkeit, in der heutigen Zeit durch Social Media natürlich dann schon auch ein weiteres Leben zu erzählen, was so im Fernsehen nicht mehr stattfindet, weil unsere Wettkämpfe gibt es nicht mehr. Gibt andere von neuen, aber wir finden nicht mehr statt und dementsprechend geraten wir natürlich automatisch in Vergessenheit. Und durch Social Media hast du die Möglichkeit, den Fans trotzdem weiter zu erzählen, was in deinem Leben stattfindet, obwohl es das Fernsehen vielleicht nicht mehr interessiert.
Ja, es ist wirklich ein schwieriger Punkt. Ich bin da ganz deiner Meinung. Also ich fülle meinen Account auch nicht jeden Tag. Und wie gesagt, wenn ich was zu erzählen habe, so wie du es auch beschreibst, dann mache ich's. Und wenn nicht, dann nicht. Und manchmal poste ich 4, 5 Tage nichts oder posten sowieso nicht, sondern es gibt auch keine Story, einfach weil nichts war. Dann muss ich nicht den Leuten erklären, dass ich Zähne geputzt habe. Ja, davon gehe ich aus. Oder dass ich Gassi war. Das ist wirklich was, wo ich dann auch, wenn ich manchmal über so Accounts stolper, ich folge auch wirklich nur Accounts, die mich wirklich interessieren, bei denen ich einen Mehrwert habe oder von Leuten, die ich halt kenne. Aber so Leute, die einem jeden Tag erzählen, dass sie ihre Nägel machen oder mich die ganze Zeit zutexten und mir meine Timeline zumüllen, den entfolge ich sofort, wo ich mir echt denke, komm, weg aus meinem. Das interessiert mich. Das interessiert mich noch nicht mal, dass dein Bildchen aufploppt. Sag mir, was wichtig ist und ansonsten lass es einfach. Noch ein anderer Punkt. Du bist mit der ich weiß gar nicht, ehemaligen Sportlerin, oder? Melissa ist nicht mehr aktiv oder ist Melissa noch aktiv als Sportlerin?
Nee, nee.
Auch nicht mehr.
Die hat 2016 dann den Vertrag nicht verlängert. Die hätte natürlich dann weiterspielen können, aber da war es dann einfach so, dass sie den Vertrag auslaufen hat lassen bei Wolfsburg damals. Und einfach das Familienthema größeres.
Genau, 2016 habt ihr geheiratet.
Genau. 2017 kam dann Glenn, 2019 dann Liv. Und so ist einfach dann jetzt einfach ein anderes, schönes Leben auf einer anderen Ebene, nicht vergleichbar wie mit damals. Klar, jetzt Männer oder ich jetzt speziell, wenn ich für mich spreche, habe immer noch so immer meine Kicks, die ich mir selber beweisen muss, ob ich es denn noch hinbekomme in meinem Alter oder nicht. Frauen ticken da ja anders und dementsprechend, aber das war einfach so, jetzt mit, wenn man die Kinder sieht, es ist einfach toll, etwas leben zu können, was ich damals hätte nicht leben können, ne? Weil ich dann so tief in meiner Sportwelt war und vielleicht auch sein musste, dass ich den Erfolg habe, weil ich dann Gefühlsebenen wie Familie nicht mit meiner knallharten Leistungsorientierung vereinbart hätte können. So, und jetzt lebe ich ein anderes Leben, was nicht vergleichbar ist, aber auch unheimlich schön.
Wie wichtig, oder vielleicht ist es auch nicht wichtig, ist es ein Partner zu haben, der auch so eine sportliche Denke hat und somit so manche Eigenheiten gut einsortieren kann?
Ja, was sportliche Themen angeht, da haben wir natürlich jetzt auch ähnliches Denken. Ist auch spannend, weil ich natürlich von der Einzelsportart komme, Melissa von der Teamsportart kommt und wir natürlich mehr Möglichkeiten haben, Erfahrungen zusammenzubringen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, weil letzten Endes, wenn beide Einzelsport wären wir natürlich von unserer Welt vollkommen überzeugt. Und dadurch, dass jetzt Melissa von der Teamsportart kommt, ich von der Einzelsport, wissen wir beide, worum es am Ende dann auch irgendwo im Leben geht, was eventuell dann auch in gewissen Momenten eher wichtig ist und eher vernachlässigbar ist und das merkt man. Natürlich, es bleibt trotzdem so, Frau denken, Mann denken ist sehr, sehr weit entfernt und dementsprechend muss man irgendwie so ein bisschen auch das, ja, zum Ergebnis kommen. Aber wir sind aktuell noch so ein bisschen im. Da geht es jetzt nicht um, muss es jetzt so sein oder nicht, sondern das ist so ein Reinleben. Ne? Wir merken, dass jetzt Glenn irgendwo so ein bisschen in den Fußball aufgeht. Das aber nicht bedeutet, dass er jetzt der große Fußballstar ist, sondern da geht es jetzt einfach in kleinen Steps, was im Training angeht. Ich sehe so ein bisschen schon, deswegen komme ich wieder drauf zurück. Jetzt hat er natürlich was gefunden, was ihm mega Spaß macht, weil er natürlich jetzt hier Messi sieht und Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic und alles, was er jetzt da irgendwo natürlich dann online natürlich dann auch sich zu Gemüte führen kann, da geht er voll auf. Jetzt spielt er da gefühlt 10 Stunden, er kommt aus der Schule, macht Hausaufgaben, spielt Fußball. Dann geht es zum Training, kommt vom Training, spielt weiter Fußball. Also jetzt merke ich, dass ich so ein bisschen den Punkt finden muss, ihn aus dem Spaßmachenden rauszuziehen, weil einfach auch sein Körper Ruhe braucht. Und mit Melissa natürlich dann, sie natürlich weiß, was so wichtig beim Fußball ist. Also klar, kann ich Fußball spielen, aber ich kann auch rennen, aber Ballbehandlung, da ist dann natürlich Melissa diejenige, die genau weiß, was wichtig ist, vom Standfuß, vom Annehmen, vom Prallen lassen, vom Drehen. Also da weiß die ja zu 100% das. Und da sind wir dann eben, wir beide jetzt so ein Paket, wo wir speziell Glenn und vielleicht Liv bei anderen Dingen später unheimlich viel Erfahrungen mitgeben können. Und dadurch, dass wir die Eltern sind, und das Vertrauen haben, nehmen Sie es natürlich dann auch mehr an als vielleicht von dem Trainer, den er nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr hat.
Zumindest noch. Wir freuen uns alle schon auf die Pubertät.
Ja, es ist ja, das kommt ja dann auch noch. Aber gut, am Ende des Tages ist auch in der Pubertät das Wichtige. Das ist so unser, deswegen nehmen wir uns auch raus aus vielen Einladungen. Natürlich wollen wir gerne mal wieder zu zweit irgendwie auf einer oder Teppichveranstaltung. Ne? Das war natürlich auch immer schön als Paar, aber wir haben beide das Gefühl, dass es jetzt unheimlich wichtig ist, unseren Kindern die Wurzeln zu bieten. Ne? Dass wir jetzt nicht sie hinschieben zu Eltern haben wir sowieso nicht in der Nähe, leider, aber jetzt irgendwie zu Kindermädchen, zu anderen Kindern, zu anderen Eltern, dass wir irgendwie Spaß haben. Ne? Wenn die nicht diese Wurzeln haben, dann ist es natürlich so, gerade Pubertät, gerade dann auch, es fliegt ja dann auch mehr Dinge auf sie zu, wie, ja, keiner muss man dann auch das Thema Drogen, allen möglichen mitnehmen. Ne? Und Kinder, die dann irgendwo abgespeist werden, wo die Verbindung nicht so wirklich zu den Eltern ist, glauben wir, dass die natürlich empfänglicher sind für solche Themen, anstatt Kinder, die dann wirklich wissen, die können mit jedem Thema zu uns kommen, die haben das Vertrauen. da irgendwo sich dann auch teilweise ausweihen zu können, um dann Pubertät vielleicht auch anders aufzunehmen, weil Freiflieger, wo die Eltern für die Kinder nicht da sind, wenn die noch Pubertät kommen, da wird es richtig wild. Aber so hat man dann einfach
Ja,
die
also
Verbindung oder mit den Wurzeln und dann gucken wir mal.
ja, also tatsächlich ist es interessant, dass du es so siehst, weil bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich ja schon immer auch relativ schnell nach der Geburt wieder angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ja immer eine Betreuung, eine externe für die Cosima, wobei ich ja all die Jahre praktisch immer die gleiche Dame hatte. Es war unsere dritte Oma sozusagen. Und ich bin ja Biggest Loser bin ich ja jedes Mal 2, 3 Monate am Stück weg, tatsächlich. Und solange die Cosima noch im Kindergarten war, war das überhaupt kein Thema, da war sie bei mir. Wenn ich gearbeitet habe, hat jemand auf sie aufgepasst, aber sie war grundsätzlich bei mir. Also ich habe sie überall mit hingenommen. Und jetzt geht das nicht mehr. Jetzt ist sie in der Schule, sie kommt jetzt demnächst in die dritte Klasse und da kann sie ja nicht raus. Ich kann sie ja nicht für 2 Monate in eine griechische Schule stecken und dann wieder eine deutsche, dann ist das Kind ja endgültig verwirrt. Da muss dann der Papa ran. Also es ist ja dann, und eben auch die Hilfe meiner Eltern, was ich eigentlich dadurch wiederum unglaublich schön finde, oder auch meinen Schwiegereltern, dass die Cosima eine extrem enge Bindung zu ihren Großeltern hat, die ich nie hatte. Also meine Großeltern haben auch sicherlich bedingt durch die Ausreise in den entscheidenden Jahren, wo die Bindung stattfindet, war die Grenze dazwischen. Und dann hat man sich eigentlich erst wieder 89 richtig gesehen. Da war der Drops gelutscht. Also dann ist das nicht diese enge Bindung, wie wenn du von klein auf immer einen sehr engen Bezug hast. Und ich persönlich glaube, dass es tatsächlich bei meiner Maus, hoffe ich, keinen Unterschied macht und sie weiß, wohin sie kann. Und sie ist zum Beispiel auch eine, die will auch ständig irgendwo anders übernachten. Tschüss, Mama, weg. Pff, so schnell schaust du gar nicht. Aber ich glaube, das ist, weil sie das fest im Fundament hat. Und vielleicht auch, weil ich sie jahrelang überall mit hingeschleppt habe. Und aber das, was du sagst, dieses Fundament, egal, vielleicht egal ein bisschen aus welchem Material, Hauptsache nicht aus Sand und Schaum, das ist so unglaublich wichtig. Und ich sehe das auch genauso wie zum Beispiel du mit dem Sport. Also die Cosima hat zum Beispiel auch mit dem Kickboxen angefangen. Das wollte sie unbedingt. Und ich hatte eh schon so ein bisschen Bedenken, weil ich nicht wollte, dass sie es für mich macht. Und ich habe auch nach einem halben Jahr gesagt, Cosima, es macht dir doch gar nicht wirklich Spaß. Lass es doch. Aber Mama, nee, du musst das nicht für mich tun. Und selbst wenn du jetzt sagst, du willst es nicht, vielleicht willst du es in ein paar Jahren machen, ist doch völlig wurscht. Es geht darum, dass du es zum Spaß machst und nicht um irgendwelche Medaillen zu gewinnen. Weil sie ist schon so reingegangen mit der, ja, ich will Weltmeister werden. Ja, okay, das ist schön und gut, aber wenn du mit der Einstellung schon an Tag Trainingstag 1 anfängst, ist Quatsch. Also das ist, damit kannst du eigentlich nur scheitern. Und jetzt klettert sie für ihr Leben lernen. Das ist ihr Sport. Jetzt habe ich deswegen auch mit dem Klettern angefangen, aber um sie sichern zu können und so weiter und so fort. Und mir macht das auch unglaublich viel Spaß. Sie reitet, seitdem sie 4 ist. Sie macht Capoeira. Sie ist ja auch so Kampfsportartmäßig, auch wenn es da nicht so donnert wie beim Kickboxen, ist mir auch ganz recht. Aber ich persönlich finde einfach, dass jedes Kind Sport machen muss. Das ist für mich ein nicht verhandelbarer Punkt beim Aufwachsen. Aber mir ist es völlig egal, welche Sportart. Und vor allem am Anfang auch egal, da irgendwelche Wettkämpfe oder Turniere dahinter sind, sondern der Spaß ist wichtig und diese intrinsische Motivation, sich zu bewegen. Ja. Und das Pause, Kind zum Pause verdonnern, das kenne ich auch. Ich habe auch so ein 300 PS-Kind, wo ich dann echt immer sage, wenn sie dann grantig wird, sie wird dann grantig und heult immer schnell los, dann ist sie fertig. Und dann, Cosima, du bist müde. Und dann sage ich immer, du legst dich jetzt neben mich und dann massiere ich sie. Und dann dauert es so zack, 3 Minuten, dann pennt die ein. Aber dieser Körperkontakt und dieses Massieren, das bringt sie dann total schnell runter und dann hat sie ihre Pause und danach kann sie dann mit ihren 300 PS weitersausen. Aber es ist so, wie du es beschrieben hast, dieses, wenn der Punkt kommt, wo das Kind kippt und unleidig wird, dann musst du es rausnehmen und dann brauchst du das, sonst lernt sie das nie. Die Stunde ist schon rum. Das war die kürzeste Stunde, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ich habe eine Rubrik, die ich immer bringe und die wartet natürlich auch auf dich.
Vollkontakt. Lucky Punch.
Lucky Punch gebe ich klar die Tournee. Schon allein von der Historie, dass es so lange gedauert hat, dass ich auch selber weiß und heute weiß, natürlich hat es eine Rolle gespielt, wie fit ich war, wie ich mit dem Skispringen umgegangen bin, was ich vielleicht dann auch für mehr Möglichkeiten hatte vom Gefühl her, dass ich es vielleicht war. Aber ich weiß heute, dass es auch von anderen Dingen abhängig war. Das musste zusammenspielen, ob das jetzt das Wetter war, ob das jetzt dann auch, was ich vorher auch schon mal erwähnt habe, mal ein Tag ist, wo der eigentliche Favorit einen schlechten Tag hatte. Also da haben so viele Dinge eine Rolle gespielt, wo ich weiß, das war mein Lucky Punch, weil der natürlich, dafür habe ich mein ganzes Leben geopfert, würde ich jetzt mal sagen. Das klingt zu negativ, aber irgendwie beschreibt es dann auch das, wie ich mich natürlich dann reingegeben habe.
Vollkontakt. Knockout.
Der Knockout, klar, das ist dann eigentlich, kann man sagen, der Lucky Punch war gleichzeitig eigentlich der Knockout. Also irgendwie, ja, also alle anderen Sachen, weil man ja sehen musste, dass mein Ziel vom kleinen Sven, die Tournee zu gewinnen, hat dann eigentlich bedeutet, dass ich das geliebte Skispringen aufhören muss. Zeit verzögert ein bisschen, weil ich natürlich dann irgendwo nicht rauskam. Das hieß jetzt nicht, dass beim Rausfahren der gewonnenen Tournee, dass ich dann unten umkipp. Aber einfach zeitverzögert würde ich es, glaube ich, jetzt alles in einem, dass es gleichzeitig Lucky Punch als auch Knockout war. Gibt es, glaube ich, aber im Kickboxen oder Boxen nicht, oder? Kann ich einen Treffer landen, wo ich dann den Gegner ausknock, wo ich aber gleichzeitig, wo ich dann merke, okay, ich habe ihn getroffen, die Spannung so loslässt, dass ich körperlich so platt war, dass ich dann selber umkipp? Nee, gibt es ja keinen Sieger.
Also es gibt tatsächlich Szenen, habe ich schon auf tatsächlich Social Media gesehen, wo beide gleichzeitig sich ausnocken.
Ach so, nee. Okay, das ist so, ja gut. Keine Ahnung. Dann ist es ja so ein Überlebens- oder so ein Kampf von einem Tier, das dann irgendwo ja, so lange Nahrung suchen musste und kämpfen musste, dass es den Gegner erlegt hat, weiß, dass es Nahrung hat, aber irgendwie so erschöpft ist, dass es erstmal.
Ich kann das schon gut nachvollziehen, weil ich ganz oft nach so extremen Anspannungsphasen, entweder im WM-Kampf oder auch zum Beispiel Staatsexamen damals oder so, immer bis zum Tag X funktioniert hat, nicht krank, kein Ausfall, alles perfekt. Und danach zieht es dir so den Stecker raus, dass du dann erstmal 3 Tage Migräne hast, nicht mehr auf die Füße kommst, wirklich komplett im Arsch bist, wo der Körper richtig sagt: So, und du legst dich jetzt hin und hältst jetzt einfach mal die Klappe. Du hast mich jetzt wochenlang geschunden und jetzt ist mal gut, ja. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Lieber Sven, vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir uns nächstes Jahr wieder bei Ninja Warriors sehen.
Oder jetzt, wir haben es ja bei Ninja auch gemerkt, dass wir ein gleiches Hobby haben mit dem Klettern und auch in der gleichen Halle
Mit dem
klettern. Wir haben es
Klettern,
bisher noch nicht
genau.
geschafft, dass wir uns so
Wir
weit
haben es noch nicht
absprechen, dass wir uns
geschafft.
da treffen, aber.
Ja, dass wir uns mal in der Kletterhalle treffen und auch vielleicht die Kinder, also weiß nicht, deiner bouldert hauptsächlich, ne?
Wohl, nee, das ist, wir gehen in die Boulderhalle und wir finden es auch gut, aber wir merken, dass das schon ein Anspruch ist, weil da irgendwie das schon schwer ist. Beim Bouldern gibt es keinen Zwischendrin. Da gibt es nicht
Genau.
das schaffst du oder gerade so, sondern es gibt, also bei Glenn speziell ist es so, oder bei den Kindern ist es so, die schaffen dann mal die Eins oder das Kinderding und dann wollen sie die Drei schaffen. Das ist aber so schwer, dass sie gar keine Möglichkeit haben. Und beim Klettern ist es so, dann hast du einfach verschiedene Routen. Und wenn du das mal schaffst, obwohl mein Kleiner natürlich das dann nicht will und auch da wieder Ehrgeiz hat und das schaffen möchte, hast du noch einen alternativen Griff von der roten Route oder je nachdem, wo du weiterkommst. Ja, und deswegen ist für uns aktuell Klettern, sprechen ja eine Sprache, Griffkraft ist ja wichtig für unsere Ninja-Aufgaben. Und
Ja,
das sehe ich ja auch, wie schnell das bei Kindern dann vorwärts geht. Ne? Was der für Power hat, ist Wahnsinn. Da muss ich, glaube ich, gefühlt 4 Wochen klettern gehen. Wie das bei denen, die hängen sich einmal in so einen Griff, am nächsten Tag haben die irgendwie Beulenpest. Also hat sich der Muskel schon so weit aufmunitioniert. Ja, das ist echt krass. Und aber macht natürlich Spaß. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns mal dann irgendwie auch mal in der Halle sehen.
dann treffen wir uns mit den Kindern in der Halle, weil die Kosima ist auch im Vorstieg. Und dann haben wir ein
Aber
Date auf
ihr
jeden Fall.
seid, ihr könnt schon sichern, ne? Das haben wir müssen erstmal einen Kurs
Dann
machen.
ruf nach. Ja gut, ich bin jetzt eh demnächst weg. Dann Ja, vielleicht im Herbst. Ja, die Cosima, die sichert schon. Wie gesagt, wir sind beide schon im Vorstieg unterwegs. Ich habe die Kurse gemacht, damit ich die Maus sichern kann. Und mir ist Klettern auch viel lieber als Bouldern, um ehrlich zu sein. Da bin ich jetzt zu sehr, zu alt schon und zu sehr Mutti, um mir bewusst zu sein, selbst wenn ich aus 1,50 Meter abschmier, kann ich mir schon schöne Knöchel brechen oder Wirbelsäule verrenken. Und im Klettern habe ich halt trotz allem immer noch schön mein Seil dran. Ja, aber dann sehen wir uns da.
Wir haben
Ja,
uns das
aber dann sehen wir uns da.
angewohnt. Wir haben uns das angewohnt, weil wir irgendeinen gesehen haben, was ja auch Sinn macht, dass wir uns nicht in den Automaten fallen lassen, sondern dass wir immer runterklettern. Das ist, das hat Glenn jetzt auch angefangen und im Nachgang geht es nochmal richtig in die Arme. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber das ist Vollalarm.
Ja, ich hab letzte Woche auch mich neu kennengelernt.
Heißt,
Wo ich wirklich in der Wand hing und dachte mir, also ich habe jetzt nicht den Ansatz einer Lösung hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich bin froh, wenn ich hier stehen kann. Und dann habe ich gesagt, lass mich nochmal ab. Und ich habe mit einer zusammen geklettert, die Kletterlehrerin ist. Und die ist dann mir das nochmal vorgeklettert, musste aber auch ein bisschen tüfteln und hat es mir dann erklärt mit da einklinken und hochschieben und was weiß ich. Und dann funktioniert das plötzlich. Du standst vor in der Wand und hast nicht im Ansatz gewusst, wie soll das hier funktionieren? Es geht doch technisch gar nicht. Plötzlich geht's. Also das ist wirklich faszinierend. Gut, dann tüfteln wir hoffentlich demnächst gemeinsam. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns.
alles Gute, bis bald, ja? Tschüss.
Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.